Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen.
Niemand verarscht Jesus.
Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Family Fatal. Mit dabei, wie immer, mein Bruder Philo.
Hallihallo, Hugo.
Na, wie geht's?
Gut, selbst, ne? Hast du gut hingefunden?
Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, wegen der Deutschen Bahn, aber machst du nichts. Kennt, glaube ich, jeder.
Ja.
Ja, Philo, soll ich dir mal sagen, wer dieses Mal da war?
Unbedingt.
Dieses Mal hatte ich die Gelegenheit, mit Jörg Hilbert zu sprechen, der also gefühlt wirklich mehr Kinderbücher auf den Markt gebracht hat, als ich mir merken konnte. Ich mache ja immer Vorbereitung. Mhm. Und dann habe ich mir so angeguckt, welche Bücher er natürlich auch geschrieben hat. Das waren so viele, auch so viele unterschiedliche, keine Chance. Ich habe dann so Screenshots gemacht und mir die in meine Dateien so gepackt, aber habe ich ihm auch gesagt, während des Podcasts konnte ich mir nicht merken, so viel, wie er schon geschrieben hat.
Ja, aber Hauptsache, du hast ja das Bekannteste gemerkt, weil das habe ich mir gemerkt, ne? Ritter Rost, den hat er ja sogar mitgebracht, wie ich gehört habe.
Ja, das war ganz geil. Er hat Ritter Rost, Burgfräulein Bö und Koks. Als so, geiler Name, ne? Als so Figuren. Und dann standen die hier, also das können die Leute, die das jetzt hören, nicht sehen, aber wir haben die dann hier so hingesetzt und ich weiß gar nicht warum, aber das macht einfach gute Laune. Sie dann so angeguckt, wir haben später damit auch noch Fotos gemacht, denen auch so Kopfhörer und so aufgesetzt. Irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das so viel Spaß macht mit so Figuren.
Ja, nee, das kenne ich. Das ist immer, ist einfach, das macht gute Laune, das stimmt schon. Vielleicht sagen wir doch aber nochmal zwei, drei Sätze zum Erschaffer selbst, ne?
Schöne Idee.
Ja, finde ich auch. Jörg Hilbert ist nämlich Autor und Illustrator. Der Mann ist so gut, dass ihm letztens beim Literaturpreis Ruhr 2024 noch der Ehrenpreis verliehen wurde.
Chapeau.
Ja, außerdem hat er großen Spaß an Musik, die in seinen Werken ja auch immer Platz findet. Ich weiß noch immer, da gab es immer diese CDs, ne? Ja, ja. Wobei man da sagen muss, die waren nicht von ihm selbst allein, sondern mit Felix Janosa zusammen.
Ich glaube, das war das erste Kinderbuch, wo es so eine CD mit Musik dazu gab, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Es ist seiner Zeit voraus, ja, ne?
So.
So. Das hat er ja auch erzählt, ne? Aber es gibt sogar eine Oper. Das finde ich super cool. Leider hat die noch keiner gemacht, die wurde also nur bisher geschrieben. Könnte ich das selbst machen, würde ich es direkt machen, ne? Also hier nochmal als Aufruf, wenn sich da jetzt jemand finden würde, wäre super.
Ja, gerade beim Zeichnen fand ich auch witzig, weil das konnte man auf seiner Internetseite lesen, dann haben wir auch darüber gesprochen. Der hat schon in der Schulzeit seine Diktate an dem Rand so mit Zeichnungen versehen. Ich weiß nicht, ob du das auch in der Schulzeit hattest, ja, aber ja. Dieser berühmte Extrapunkt, wenn man so gar nichts wusste und an die Seite dann noch irgendwas gemalt hat, weil Zeit war ja genug, man konnte die Antwort nicht. Aber ich ihn gefragt, ob er den dann quasi auch bekommen hat.
Ja, ich habe das auf jeden Fall auch immer gemacht. Ich weiß auch, ich habe auch immer genau den gleichen Smiley gemalt am Ende der Klausur.
Aber du hast das gemacht?
Ich habe das gemacht. Nee, ich habe das gemacht. Das ist so ein Smiley, habe ich auch so von einer Grundschullehrerin mir mal abgeguckt. Den zeichne ich bis heute noch echt gerne.
Ja, nicht verkehrt. Aber ich fand generell seine Vielseitigkeit spannend, weil er schreibt ja, er zeichnet und er macht Musik. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das vielleicht gerade bei der Buchentstehung dann auch manchmal ein spannender Prozess ist, weil, keine Ahnung, hast du vielleicht erst eine Melodie im Kopf oder zeichnest erst was und dann fällt dir vielleicht ein Text dazu ein. Darum ging es auf jeden Fall auch.
Ja, und außerdem ging es auch noch darum, wie hilfreich es ist, wenn man Leute hat, die einen fördern. Viel Unterstützung hatte Jörg nämlich durch Paul Flora erhalten. Dem verdankt er sehr viel und selbstverständlich gab es auch wieder ein Quiz.
Genau, Quiz gab es auch, diesmal zum Thema Ritter und Rost, was ja ganz passend ist. Ja, und eigentlich war alles wie immer. Ich war nicht gut beim Quiz, also ja.
Ja, ne,
soll man sagen.
Ja, ist ja auch ganz schön, ne? Manche Dinge ändern sich einfach nie und...
Ist ja eine gewisse Konstante im Podcast.
Ja, stimmt, ne? Ja. Konstanz ist ja auch immer was Gutes eigentlich.
Eigentlich schon. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Viel Spaß.
Hallo Jörg.
Hallo.
Erstmal vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und wenn du möchtest, können wir direkt mit, wir beginnen bei Adam und Eva starten.
Na los.
Warst du als Kind eher der Abenteurer draußen oder der kreative Denker drin?
Der kreative Denker drin.
Aber auch mal draußen Abenteuer erlebt?
Also wir hatten einen Wald direkt hinterm Haus und da war ich natürlich ganz viel, habe Himbeeren gesammelt und Pilze und gespielt.
War das denn, das stelle ich mir aber abends gruselig vor, oder? Mit Wald hinten?
Nö, das war nicht so gruselig. Das war ganz, ganz hübsch. Also so ein Wohngebiet mit einem Waldstück dran.
Das hat
wunderbar.
Schon was. Hm. Lieblingsschulfach und welches konntest du gar nicht ausstehen?
Also alles, was kreativ war, das habe ich gern gemacht und das konnte ich auch gut. Und wo ich nicht so gut war, war Mathe, obwohl ich durchaus ein Gefühl dafür habe, dass Mathe eine gewisse Schönheit hat. Aber dieses präzise auf den Punkt, das war nicht so meins. Ich habe es eher mit, also wenn ich eine Rechenaufgabe habe, dann kommen da immer 3-4 Ergebnisse raus, wenn ich es 3-4 Mal durchrechne. Ich bin halt eher ein Kreativer.
Also war Kunst und Musik war wahrscheinlich gut dann?
Genau, genau. Ich habe auch Deutsch gern gemocht, in Sport war ich gut. Aber Kunst und Musik, das waren so meine Hauptfächer.
Ich hatte bei Mathe auch immer, ich weiß gar nicht, ich glaube, da hatte ich immer so Phasen. Mal war ich gut, mal war ich schlecht. Was ich dabei eigentlich immer ganz toll fand, ist, dass man, wenn man so ein Ergebnis richtig gerechnet hat, ich finde, dann hat man sich immer voll gefreut. Weil da war ja klar, es gibt nur eine Antwort,
ja,
und das dann rauskam.
Das Prinzip ist mir klar, ich weiß nur nicht, wie man da hinkommt.
Ja. Ging mir auch oft so.
Ja.
Erinnerst du dich an ein Kinderlied oder eine Melodie, die dir als Kind nie aus dem Kopf ging?
Ja, also wir hatten im Kindergarten ganz früh, irgendwann in 60er Jahren noch, eine Aufführung vom Kindergarten. Und da gab es ein Lied, Lila ist Mode, Lila ist modern, lilafarbene Strümpfe trage ich so gern. Das habe ich bis heute noch in meinem Kopf. Das ist allerdings wirklich eine sehr frühe Sache und ich habe das seitdem auch nicht wieder gehört.
Aber krass, manchmal bleiben so Sachen hängen, wo man wirklich nicht weiß, warum. Ne?
Ja, also der Ritter Rost sagt dazu, was man als Kind lernt, vergisst man nie wieder, außer es ist für die Schule.
Ich glaube, er hat recht.
Ja.
Gab es ein Familienritual oder eine Tradition, die du besonders geliebt hast?
Ja, ich glaube Weihnachten. Also meine Familie kam aus dem Osten, aus Leipzig, und die hat da diese Erzgebirgstradition und auch die Bach-Tradition, also Weihnachtsoratorium und so. Das hing alles bei uns zusammen und das war sehr schön. Da denke ich sehr gern dran zurück.
Und freust du dich heute auch noch auf Weihnachten? Weil ich hatte jetzt schon ein paar Gäste hier, also ich finde Weihnachten auch immer super und es ist eigentlich sehr harmonisch, aber ich hatte jetzt auch ein paar da. Manche haben ja auch so Angst vor so einem Weihnachtsfest, weil es dann heißt, oh, die Familie kommt zusammen und es könnte ein bisschen kritischer werden.
Ach, das ist nicht so das Problem. Also was mich an Weihnachten mehr stört, ist so diese übersteigerte Anspruchs- oder Erwartungshaltung an dieses Fest. Und wenn das nicht stimmt, dann laufen alle amok und sowieso hocken alle aufeinander und dann platzen die Probleme auf und es gibt große Zerwürfnisse und da alles ist wahnsinnig anstrengend. Also ich fände Weihnachten viel schöner, wenn es ein bisschen besinnlicher gefeiert würde.
Das ist ein guter Punkt. Die Erwartungshaltung ist da oft ein Problem. Und mit Kirche oder ohne Kirche?
Also ich gehe gerne in die Kirche. Ich singe auch im Kirchenchor und da ist Weihnachten natürlich immer viel zu tun. Also
musst du in der Chor da manchmal auch performen?
Na immer, an Weihnachten? Ah, klar.
Ja. Was war das Mutigste oder Dümmste, darfst du ja aussuchen, weil du das Dümmste nicht sagen willst oder so, das du jemals getan hast?
Ja, keine Ahnung. Also das Mutigste war vielleicht einfach, dass ich meiner gefühlten Bestimmung nachgegangen bin, obwohl mich alle für bescheuert gehalten haben. So eine Laufbahn als kreativer Freiberufler, wenn man da drüber nachdenkt, da darf man eigentlich sagen, das kann überhaupt nicht klappen, lass das mal lieber bleiben und lern lieber irgendwas, wo du was hast und wo du weißt, da kriegst du eine Stelle und da hast du dies und jenes. Und also ich hatte irgendwelche Ideen, von denen ich gar nicht genau wusste, was das waren, dann habe ich halt voll auf die gesetzt und das hat ganz gut funktioniert. Wenn es nicht funktioniert hätte, dann wäre das vermutlich das Dümmste gewesen.
Das ist eigentlich eine super Antwort. War das dann so eine Art Bauchgefühl oder Intuition, die du die ganze Zeit hattest? Also, dass du...
Ich hatte keine Wahl. Also, das war viel stärker als alles andere. Mir war ganz klar, das muss ich machen, das muss ich probieren. Und ja, dann habe ich das einfach gemacht.
Aber ich finde cool, dass du das sagst, weil ich habe mich natürlich im Vorhinein mit deiner Person beschäftigt, wäre ein bisschen komisch, wenn nicht. Und erstmal danke dafür, dass die Webseite so super gemacht ist, weil da steht ja auch wahnsinnig viel zu dir. Und ich finde, es sickert auch durch, wenn man die Vita und so sich dazu durchliest, das, was bei dir irgendwie, also es war ja dauerhaft Thema, dieses Kreative und Schreiben und Musik und allem drum und dran. Und ich finde, beim Lesen merkt man das auch richtig, dass das irgendwie die ganze Zeit schon dein Ding war.
Ja, also die Website, bin ich sehr froh, da muss ich die Ellen Bischke sehr loben, die hat die nämlich für mich gemacht und wir haben die zusammen konzipiert und mein Ding, also ich habe Kommunikationsdesign studiert, ich lebe aber auch als Autor und ich mache auch Musik und ich weiß gar nicht, was mein Thema im Kern ist. Also ich denke immer, mein Thema ist die Verbindung der Künste, also das alles miteinander zu verquicken. Ich habe das Gefühl, alles ist miteinander verwandt und deswegen bin ich auch nach Essen an die Folkwangschule gegangen. Da ist das ja sozusagen Programm.
Und was hast du Leuten gesagt, die meinten, mach was Vernünftiges? Was hast du also irgendwann so einen Dauerspruch gehabt, den du denen entgegenbringst?
Ich habe denen gar nichts gesagt. Ich habe die Ohren zugemacht und bin halt meinen Weg gegangen. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch.
Naja, aber wenn es so war, Also das stand ja schon auf deiner Website, das fand ich sehr lustig, dass du schon in der Grundschulzeit deine Diktate mit auflockernden Zeichnungen versehen hast am Seitenstreifen. Was war da so für ein Feedback von den Lehrern? Wie fanden die das? Fanden die es gut?
Also ich weiß, ein Kommentar von einer Lehrerin, die hat geschrieben, Jörg, du kannst wirklich sehr süß zeichnen, deine Vögelchen sind herzallerliebst und die Blumen und so, aber es wäre vielleicht besser gewesen, wenn du dein Diktat nochmal durchgelesen hättest, dann hättest du vielleicht noch ein paar Fehler gefunden. Jetzt so kann ich dir leider nur eine 3,5 oder weiß nicht mehr, was das war, geben. Und das war passte auch zu meinem Selbstbild, weil ich hatte das Gefühl, ich habe eine ganz schlechte Rechtschreibung, hat mich auch nicht so interessiert, weil ich nicht so ganz genau bin in manchen Sachen und dachte, du bist doof und ein Autor wirst du sowieso nie werden. Und ja, damals habe ich das so gedacht.
Also das war schon zur Grundschulzeit so, oder wann kam dieser Gedanke, dass du ein Autor?
Na, ich wollte immer Geschichten für Kinder machen. Das war als Grundschulkind schon so. Und ich dachte aber, das klappt nicht mit dem Schreiben, weil ich mache zu viele Fehler.
Okay, das war dann der Ursprung.
Genau.
Hast du denn wenigstens für die tollen Zeichnungen mal diesen berühmten Extrapunkt oder so bekommen?
Da ging es ja nicht drum. Es ging um Rechtschreibung. Ich habe das später dann auch eingesehen und dann habe ich dann mir mal ein bisschen Mühe gegeben und dann lief das auch mit der Rechtschreibung, weil ich musste dann zu meinem eigenen Erstaunen feststellen, dass ich so ganz blöd ja doch nicht bin. Aber naja, es hat auch so seine Grenzen.
Ja, weil ich kann mich noch erinnern, dass das, ich weiß aber gar nicht mehr, in welcher Klasse das war, dass das bei uns früher auch mal so ein kleines Ding war, dass wenn man irgendwie vielleicht noch was daneben malt, man vielleicht irgendwie noch so einen halben Punkt extra oder so kriegt, weil man war ja dann eh nicht mehr mit der Aufgabe beschäftigt, weil man die Fragen ja schon nicht mehr beantworten konnte. Mhm. Aber
dann hätte ich bestimmt ein Einser-Abi gemacht. Ja,
wenn es nur ums Zeichnen gehen würde, ne? Um Kreativität.
Ja.
Aber hast du denn, jetzt müsste doch Rechtschreibung dann, aber ich meine, du bist jetzt ja Autor und hast zig Bücher geschrieben. Also das war auch bei der Vorbereitung, dachte ich, das sind zu viele Bücher, die kann ich mir nicht alle merken, als ich mir das angeguckt habe. Also müsste doch jetzt Rechtschreibung eine große Stärke sein, oder?
Ja, inzwischen ist das ganz gut. Vor allem das Schöne ist, ich habe mich, als die Rechtschreibreform kam, gleich draufgestürzt, dachte, das ist jetzt deine Chance. Und dann habe ich mir die Regeln reingepfiffen, die musste ich sowieso, als Autor musstest du damals sowieso nach neuer Rechtschreibung schreiben und da war ich plötzlich ganz vorne mit dabei und die ganzen Klassiker, sag ich mal, die Alten, die das bekämpft haben, neue Rechtschreibung und so, da konnte ich sagen, ich weiß es, Edge.
Ja, schon cool. Weil ich finde, das ist auch oft, also das kriegt man mit, weil dann hat man das Gefühl, man könnte eine Sache gar nicht so gut, aber warum soll man die nicht können, ne? Weil sobald man die übt, also das ist ja auch gerade bei Schulfächern und so, ich dachte das immer bei Chemie, Physik und all sowas. Also gut, ich kann es jetzt nach wie vor nicht. Aber wenn man mit so einem Gefühl schon an die Sache rangeht, dann wird es wahrscheinlich auch einfach weniger, ne?
Genau.
Und du hast dich dann irgendwann damit auseinandergesetzt und dann lief es gut.
Naja, ich meine, ich war als Kind auch eine totale Leseratte. Also irgendwie hängt das ja auch zusammen. Ne?
Ja. Du hast dich auch gerne mit Musik beschäftigt und dann hast du aber festgestellt, dass du als Zeichner bessere Voraussetzungen hast. Woran hast du das gemerkt?
Also es gab eine Zeit, da habe ich wirklich versucht, mich auf ein Gitarrestudium vorzubereiten, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass klassische Gitarre nicht so das ist, was ich studieren will, weil das mir ein bisschen zu eindimensional ist. Und sowieso konnte ich von allen Sachen, die ich nicht gut kann, noch am besten zeichnen. Und dann habe ich gedacht, da setzt er jetzt mal drauf. Und ich habe dann auch Kommunikationsdesign studiert. Das ist ja mehr als nur Bilder malen, sondern das ist ja ein sehr breit gefächertes Studium, wo einem ein großer Blumenstrauß an Wegen offen steht auf das, was man sich dann spezialisieren kann. Man kann Film machen oder man kann in die Werbung gehen oder Buchdesign, Fotografie und so weiter, also alles Mögliche.
Hat dir denn zu dem Zeitpunkt aber Musik mehr Spaß gemacht oder war das eh immer, das eine hat Vorteile, das andere hat Vorteile?
Also Musik hat mir schon immer am allermeisten Spaß gemacht von allen Dingen. Aber das ist auch ganz gut, dass das sozusagen mein Hobby oder mein, will nicht sagen Nebenberuf ist, aber dadurch ist das auch so ein bisschen unbelastet und frei. Ich kenne so viele Musiker, die quälen sich durch ein Leben und fühlen sich irgendwie nicht wohl, damit immer die Ideen von anderen Leuten verwirklichen zu müssen. Oder ich meine, wenn man von irgendwas abhängig ist wirtschaftlich, dann wird man eben auch erpressbar. Das gilt auch fürs Schreiben oder so und fürs Zeichnen.
Also hast du das Gefühl auch manchmal?
weniger, weil ich meine eigenen Ideen verwirklichen darf. Und dann habe ich schon ein anderes Standing, als wenn ich jetzt reiner Illustrator wäre und immer nur die Bücher von anderen illustrieren würde. Das muss nicht schlecht sein, aber ich merke einfach, dass ich da ein bisschen eine stärkere Verhandlungsposition habe. Aber natürlich ist das Thema immer da, dass andere Leute andere Ideen haben und was anderes wollen. Muss auch nicht immer schlecht sein. Also das kann bereichernd und befruchtend sein, aber manchmal ist es auch einfach nur nervend.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, gerade dieser Teil mit, wenn du ein Buch und so abgibst, also ich glaube, mit der Leide läuft das bestimmt anders, ne? Also früher, das war ja beim Ritter Rost auch so, der wurde ja auch erstmal extrem oft abgelehnt, ehe der dann genommen wurde, und hast den ja auch zigmal und so überarbeitet. Ich glaube, da kann ich mir das gut vorstellen, dass das dann manchmal einfach super nervig ist, weil dann kriegst du da wieder Feedback, findest die Idee vielleicht aber selber gut, dann überarbeitest du das nochmal und dann sagt das Lektorat, das geht aber so nicht und das können wir bei uns im Verlag und so nicht machen. Das ist, glaube ich, teilweise schon stressig, ne?
Ja, also das ist aber, gehört dazu. Also das ändert sich nie. Du musst immer mit Leuten zusammenarbeiten und das muss man aushalten können. Und man kann davon auch profitieren. Natürlich triffst du auch immer wieder Leute, die durchaus recht haben, was sie sagen. Und du tust gut daran, dich daran danach zu richten. Es ist aber auch immer wieder, es kommt immer wieder zu Situationen, wo du denkst, oh nee, und jetzt das noch. Und das haben wir doch längst geklärt. Und ich will das jetzt einfach so. Also da muss man einen guten Weg durchfinden. Und wenn man Kinderbücher macht, so wie ich, also das muss ich mal erzählen, es wird oft ein bisschen romantisierend betrachtet. Also wenn ich sage, ich mache Kinderbücher, dann höre ich ganz oft, oh, ist das schön. Und du, wie machst denn du das? Du sitzt bestimmt mit einer Tasse Tee im Garten und guckst den Hummeln beim Blumenbestäuben zu. Und dann denkst du dir ganz schöne Geschichten aus. Und dann schreibst du eine E-Mail an deinen Verleger und der schickt gleich einen Check über 1 Million Euro. Ja, so läuft es leider ganz und gar nicht.
Ja. Wie läuft es ab?
Naja, man hat viel zu tun mit, man muss sich mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, die völlig uninteressant sind. Verträge, man muss vertriebliche Dinge berücksichtigen und man muss überhaupt mit seinen Ideen immer wieder neu Verlage begeistern für seine Arbeit. Das funktioniert überhaupt nicht von alleine, also selbst für mich nicht.
Stimmt denn wenigstens die romantische Vorstellung, dass du mit einer Tasse Tee sitzt und dir die Dinge einfallen?
Nein, stimmt auch nicht. Ich trinke eher Kaffee. Aber
was sitzt du dann so cool im Café? Also so, das ist ja auch so eine romantische Vorstellung, die man Autoren immer zuschreiben würde. Dass du dann so im schönen Café da sitzt, dann sitzt du da mit deinem Laptop und dir fliegen so die Ideen zu.
Ja, so. Oder also die andere Fraktion, es gibt die Tee-Fraktion, die Kaffee-Fraktion und die Rotwein-Fraktion.
Ah, die gibt's
also
auch noch?
Künstlerische Menschen werden klassischerweise mit Baskenmütze und Rotweinglas assoziiert. Und dann fließen die Ideen. Aber naja, keine Ahnung. Also ich bin da ganz untypisch. Ich arbeite auch durchaus vormittags sehr konzentriert und ich entspreche diesem Klischee, glaube ich, nur sehr wenig.
Hast du denn irgendeinen Ort oder so, wo dir oft Ideen kommen? Das heißt, wenn du eine Schreibblockade hast oder also beim Spazierengehen oder beim Sport, irgendwie gibt's da so Mechanismen, die du einschalten kannst, damit die kreative Denkmaschine angeschmissen wird?
Ja, also tatsächlich hilft mir Joggen. Also ich mache das nicht extrem, aber ein bisschen Joggen. Also dadurch werde ich oft sehr frei im Kopf. Und ja, alles, was mich irgendwie ein bisschen ablenkt von Gedanken. Musik machen. Die Sache ist dann, ich habe immer das Gefühl, irgendwo lauert eine Idee, die ich brauche. Die kommt aber nicht. Und wenn ich so tue, als ob ich was anderes mache, dann wagt die sich so ein bisschen raus. Und dann muss man zugreifen und dann hat man sie am Schlawittchen.
Das finde ich spannend. Also du spürst, da kommt eine Idee und dann machst du extra was anderes und dann taucht die irgendwann auf. Also es ist lustig, wie man seinen Körper irgendwann kennenlernt.
Ja, ich habe so das Gefühl, da ist irgendwas verborgen für dich. Das muss nicht stimmen, aber manchmal so eine Ahnung, da könnte was stecken.
Und wie toll ist dann der Moment, wenn da mal so eine richtig geile Idee auftaucht und man sich, boah, jetzt habe ich's.
Ja, richtig geil.
Ja, da freut man sich dann, ne?
Ja.
Musst du das dann direkt aufschreiben oder wie?
Ja, natürlich. Also ich habe auch immer einen Stift neben und einen Zettel neben Bett liegen und früher hatte ich auch immer kleine Notizbücher dabei, heute tippe ich oder diktiere ich es schnell ins Handy in der Regel, aber so ist das. Das ist auch der Teil der Arbeit, der richtig Spaß macht, ne?
dass wenn das so plötzlich auftaucht oder dass du darüber nachdenkst?
Ja, also wenn da so eine Idee ist und du merkst, oh, da entwickelt sich was, und wenn man gar nicht hinterherkommt, die ganzen nächsten Ideen aufzuschreiben, also wenn da so plapp, 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 plapp funktioniert, ist das genau das Gegenteil von, du musst irgendwas machen und du fällst so gar nichts ein und dann mühst du dich ab und schreibst irgendwas zusammen, da merkst du auch, das hat eigentlich gar keinen Sinn.
Also fühlst du dich fast nie gestresst, weil du verdienst ja mit der ja dein Geld, also ne, mit Musik und den Geschichten und so, und dann muss ja auch immer wieder was Neues kommen, und das ist vielleicht auch der Anspruch oder die Anforderung, die man sich selbst setzt, die vielleicht auch dann nicht nötig ist oder so. Also hast du das Gefühl nie, sondern du freust dich eher auf die kreativen Prozesse?
Also mal so gesagt, ich hasse Deadlines, ja, deswegen vermeide ich die. Also ich bin oft sehr viel früher fertig mit allem und arbeite weit voraus. Also ich mache mir schon lange vorher, bevor ein Projekt akut wird, Gedanken, was ich als nächstes mache. Und ich mag es nicht, wenn mich Sachen wie Zeitdruck unter Druck setzen, der nicht mein eigener ist, weil ich selber schon sehr konzentriert mich am Nasenring durch die Manege ziehe. Da brauche ich nicht noch Druck von außen. Das heißt, ich bin immer relativ früh mit allem fertig. Und deswegen, ja, wie war die Frage? Ich weiß das gar nicht mehr.
Ob du dir selbst manchmal Druck setzt, weil du sagst, hast ja gerade gesagt, dass das ja am meisten Spaß macht, gerade dieses Kreative, wenn tolle Ideen kommen, aber wenn du zum Beispiel so eine Deadline hast, dann muss ja vielleicht auch eine Idee kommen, und ob man es dann manchmal dann einen unter Druck setzt.
Ja, also meine Einschätzung vom Leben als kreativer Freiberufler ist, dass man tatsächlich eben immer alleine ist. Dann man muss also gucken, wo man bleibt, und das bedeutet eben auch, dass man sich da Gedanken machen muss. Es gibt dann vielleicht irgendwelche Menschen, die sind so begabt, die wissen, da kommt immer irgendwie der nächste Auftrag, die schnipsen mit dem Finger und dann rufen 10 Leute an und sagen, oh, kannst du nicht mal, wir brauchen dich oder so. Aber so sehe ich mich eigentlich nicht. Ich habe eher das Gefühl, ich muss mich kümmern, und so, das ist so eine gewisse Grundanspannung, die mich durch dieses freiberufliche Leben hindurch begleitet. Ja. Muss man auch ein bisschen aufpassen, dass die nicht überhand nimmt, weil sonst wird sie eine Last.
Das glaube ich, aber ich glaube, so eine gewisse, wenn so eine leichte Anspannung da ist, das klingt eigentlich positiv, weil die bringt einen ja auch zum Arbeiten, ne? Also die sagt dann sorgt ja auch nicht dafür, dass du sagst, ach, weißt du was, ich lasse jetzt erstmal 3 Wochen liegen und dann fliegt mir vielleicht was zu, sondern die hält dich irgendwo auch immer auf Trab.
Also jeder macht das anders, bei mir ist das so, ja.
Und wenn dann so ein, weil das habe ich mich bei dir dann auch gefragt, weil du schreibst gut, du machst gut Musik und du kannst gut zeichnen.
Danke.
Ja, also so, ja. So habe ich es wahrgenommen. Wenn du dann, kann das auch manchmal sein, dass du, sagen wir mal, erst eine Melodie hast und dann fällt dir eine Geschichte dazu ein, oder du zeichnest was und dann kommen dir da Ideen zu. Also das stelle ich mir gerade bei dir, wenn du so ein Buch machst, doch spannend vor.
Ja, so ist das. Also das ist ein assoziatives Spiel. Und die Grundideen, die kommen aus ganz verschiedenen Richtungen. Also ich habe immer eine Antenne draußen für alles, was irgendwie interessant klingen könnte. Das meiste, was mir auffällt, ist nicht interessant, aber hin und wieder ist halt irgendwas dabei. Und das kann aus allen möglichen Ecken kommen. Also tatsächlich eine Liedzeile oder eine Zeichnung oder ein lustiger Dialog, den ich aufschnappe oder so. Manchmal regt das mich an und dann entwickelt sich da was draus.
Weil das ist halt, glaube ich, wirklich cool, wenn ich jetzt Autor wäre oder so, da hast du ja auch automatisch Bilder und so im Kopf beim Schreiben, aber du setzt das halt dann auch noch direkt um. Also du hast den Text, dann malst du selber das Bild, und wenn dir dann auch noch Musik dazu einfällt, dann wird dazu auch noch Musik gemacht.
Ja, wobei, also die Musik, die ich mache, ist meistens, also in den Büchern komponiere ich nicht selber. Den überwiegenden Teil der Texte schreibe ich. Bei Ritter Rost ist es der Felix Janosa, ja, der Komponist ist und von dem Ritter Rost eigentlich auch wahnsinnig profitiert hat. Also dass Ritter Rost so ein Riesending geworden ist, vor allem Anfang des Jahrtausends, das ist ganz maßgeblich auch dem Felix zu verdanken mit seiner Musik.
Es gibt sogar eine Oper, ne, von Ritter Rost?
Ja, die gibt's, aber die kennt außer Felix und mir noch niemand. Wir suchen also irgendwie jemanden, der die auf, die ist fertig, aber irgendwie, jemand muss die ja noch aufführen. Also falls da irgendjemand zuhört, der sagt, ich möchte eine Ritter Rost Oper machen, ruft gerne an.
Cool. Und ihr habt auch, das war, glaube ich, auch das erste Kinderbuch mit CD, Musik drauf war, ne? Habe ich das auch richtig gelesen?
Genau. Also als das 1994, ja, das ist schon lange her, erschien, gab es meines Wissens noch kein Kinderbuch mit CD und wir haben tatsächlich auch eine Rezension erhalten, wo stand, das wäre ein ganz mieses Konzept, weil Kinder keinen CD-Spieler bedienen könnten und naja, das waren die 90er Jahre, ne? Da sind wir heute schlauer.
Ja, das ist auch so eine Sache, die mich interessieren würde. Hast du, also Roteros gibt es jetzt ja zum Beispiel schon 30 Jahre und jetzt schreibst du ja schon super lange Bücher. Also wie hat sich das im Laufe der Jahre verändert, was so Schreibstil und kulturelle Veränderungen und so betrifft? Kannst du da irgendwelche großen Merkmale festmachen, die du früher anders gemacht hast als heute? Also dass zum Beispiel auch Verlage öfter sagen, ah nee, das können wir nicht machen, weil das und das vielleicht?
Also grundsätzlich bin ich kein anderer als vor 30 Jahren. Ich schreibe nicht anders, aber ich bin vielleicht nicht mehr ganz so unbefangen. Also die erste von Geschichte von Ritter Rost war für ihre Zeit schon ziemlich impertinent und rotzig und rostig und frech und gegen den Strich gebürstet, was ja auch ein Teil des Erfolgs ausgemacht hat. Und ich habe eigentlich so immer weiter gearbeitet. Natürlich sind wir jetzt, was die Background-Geschichte angeht, viel weiter. Wir haben ganz viele Geschichten, auf die Bezug genommen werden kann und muss. Und die gesellschaftliche Diskussion hat sich natürlich auch sehr verändert. Also Thema Wokeness oder so, das spielt natürlich schon rein. Und das ist auch interessant. Also ich wehre mich da überhaupt nicht gegen. Also ich nehme das gerne an. Und wir haben auch tatsächlich auch an ein paar Stellen in den Büchern ein paar Mal nachgearbeitet. Ich glaube aber auch, dass der Umstand, dass es Ritter Rost 30 Jahre gibt, eigentlich bedeutet, dass wir vor 30 Jahren diesbezüglich schon auf einer ziemlich guten Schiene waren. Also der Umstand zum Beispiel, dass der Ritter Rost als Anti-Held und Pseudo-Macho sozusagen versucht, immer auf dem Burgfräulein Bö rumzuhacken, die aber eigentlich die Hosen anhat und die heimliche Hauptfigur ist. Also das haben wir vor 30 Jahren schon geschrieben und das hilft uns heute natürlich auch weiterhin durch den Mediendschungel, weil das ja in Wirklichkeit auch so ist. Ne?
Nerven dich manchmal so klassische Rollenbilder oder so? Weil das ist ja gerade bei Ritter Rost, passt das ja wirklich super, weil die passen ja gar nicht in das klassische Bild von einem Ritter oder von einem Burgfräulein oder so. Also was heißt da auch klassisch, ist wieder die Frage, aber so wie es oft dargestellt wird.
Also ich finde solche verhärteten Rollenbilder spannend, weil sich da super Dialoge schreiben lassen. Also wenn irgendjemand für irgendwas steht, womöglich für irgendwas nicht zeitgemäßes, Verschrobenes oder so, dann ist er ein wunderbarer Dialogpartner, weil da kann man wirklich witzige Szenen draus schreiben. Und also ich denke in meinem Schreiben sehr in Bildern und Dialogen. Und sowas kann ich natürlich wunderbar brauchen. Deswegen sind auch viele Figuren bei Ritter Rost eher ein bisschen skurril und gegen Strich gebürstet.
War das denn mal was vielleicht mal bemängelt wurde von so einem Verlag, dass das nicht passen würde oder so, dass die Kinder dann falsche Vorstellungen oder so haben?
Nur sowas gibt's immer so, dass Lektorate vielleicht vorsichtig sind, aber bei Ritter Rost weiß ich nicht, nö, eigentlich in dem Sinne nicht. Es gab immer Dialog und also viele Dinge wurden besprochen und abgesprochen, aber im Sinne von, dass das ein Problem wäre, eigentlich habe ich nie erlebt.
Ja, sehr gut. Wie schwierig ist so der Grad zwischen, okay, das ist eine gute Anmerkung vom Lektorat, die übernehme ich, und nein, das muss so bleiben, weil das wichtig ist für die Geschichte, das kann ich nicht ändern?
Das hat sehr mit der Person des Lektorierenden oder der Lektorierenden zu tun. Die müssen natürlich auch erstmal die Achtung des Autors gewinnen. Also ein gutes Beispiel sind zum Beispiel Reimereien. Ich habe Lektoren und Lektorinnen gehabt, die konnten mit Sprachmelodie nicht umgehen. Also die hatten kein Gefühl für Reime. Wenn man dann Liedertexte macht und dann kriegt man Korrekturen und dann ist plötzlich aus einer vierhebigen Strophe eine fünfhebige geworden, dann, das kann zwei- oder dreimal passieren. Ansonsten, dann danach weiß man, Gedichte gehen hier nicht. Und es gibt aber auch auf der anderen Seite Leute, die das ganz wunderbar können, die ein super Gefühl dafür haben und die einem, wo man weiß, was da jetzt kommt, das ist kompetent, relevant und bereichernd. Und dann ist das ein Riesenglück.
Gibt es irgendein Instrument, was du gerne noch spielen würdest? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, du darfst ein Instrument spielen, welches wäre das, was du noch nicht kannst?
Ach, ich weiß nicht, ich wünschte, ich hätte als Kind ein bisschen ausgiebiger Klavier gelernt, aber ich habe ungefähr 20 Lauteninstrumente zu Hause und die müssen alle bedient werden und auch historische 20? Gitarren.
Ja. Das ist eine Menge.
Also ich spiele Laute und man sagt, das ist ein Instrument, aber es ist ja eigentlich eine Instrumentenfamilie durch verschiedene Epochen und also da habe ich an sich genug zu tun.
Aber wenn du jetzt, du könntest es sofort spielen. Also es wäre zu Hause, es wird da stehen, du kannst es perfekt. Welches wär's dann? Wär's dann Klavier?
Ich glaube, ich würde Klavier sagen, ja.
Das ist auch schön.
Und anderes Instrument, was ich sehr gern mag, ist Oboe. Und ja, ein bisschen, ich habe auch mal ein bisschen Cello gespielt und noch verschiedene andere Sachen. Aber so richtig gut kann ich eigentlich nur, was man zupfen kann.
Ich habe auch, also das war auch so ein bisschen der Wunsch unserer Eltern, damit wir halt Noten lesen lernen und so, habe ich ein halbes Jahr Gitarre und ein halbes Jahr Klavier gespielt. Im Nachhinein ärgert man sich dann immer, wenn man denkt, boah, wäre schon toll, wenn ich das irgendwie gut könnte, aber es hat mir halt in dem Moment keinen Spaß gemacht, dann macht es halt auch keinen Sinn. Ne? Ja, aber wenn ich jetzt Klavier spielen könnte oder so, das wäre so toll.
Der Vorteil am Klavier ist einfach, dass es am vielseitigsten ist und dass es nicht so an Tonarten gebunden ist wie Zupfinstrumente. Da bist du eigentlich, jedes Zupfinstrument hat so seine Tonart, da bist du dann zu Hause. Da gehen dann auch andere Sachen, aber irgendwann wird es einfach sehr kompliziert. Und auf dem Klavier gehört es zur Grunddenke, dass man einfach in alle Richtungen denkt. Und das finde ich eigentlich sehr erstrebenswert.
Und wenn du dann auf Lesereise oder so bist, hast du dann immer die Gitarre dabei oder auch die?
Ich habe meistens, also wenn ich länger unterwegs bin, zwei Instrumente dabei. Eine Ukulele, die nutze ich für meine Lesungen. Und dann habe ich auch immer irgendwas zu üben für irgendeinen Auftritt. Da nehme ich dann eine von meinen Lauten mit, meistens.
Und lag die Musikbegeisterung auch in der Familie oder wie bist du die einfach, war die schon immer da?
Ja, also meine Eltern haben sich schon sehr drum bemüht, aber wir kommen aus einem sehr musikalischen Haushalt. Mein Urgroßvater war in der Thomanerkirche, in der Thomaskirche in Leipzig Pfarrer und von daher gibt es da also eine richtige Tradition in diese Richtung.
Hast du auch mal überlegt, Lehrer zu werden? Weil ich finde eigentlich, so wie du sprichst und wie ich dich wahrnehme, das wird super passen. Musik, Kunst, hast ja auch diese kindliche Denke oder so, die dir super hilft beim Schreiben dann der Kinderbücher.
Ja, aber da würde vermutlich so eine innere Autorität noch viel mehr helfen und ich weiß nicht, ob ich die habe. Ich habe als Kind mal überlegt, ob ich Lehrer werden soll, aber es war dann ziemlich schnell klar, dass ich irgendwas Kreatives mache. Also erst wollte ich Industriedesigner werden wie mein Vater und habe ich gemerkt, das ist nix und dann wollte ich Musik machen, habe ich auch gemerkt, ach, das ist es nicht wirklich. Und Grafikdesign war dann irgendwie, da hat's Klick gemacht und da wusste ich, das ist jetzt genau der richtige Weg. Da kriegst du auch das Handwerkszeug, um Bücher zu machen. Und das wollte ich eigentlich machen. Ich habe deswegen auch gar nicht Illustration studiert, vorrangig, sondern Typografie, Buchgestaltung. Und ja, das war, glaube ich, dann auch der richtige Weg.
Und warum landest du immer wieder bei Büchern, die sich hervorragend für Kinder eignen?
Ich wollte immer Kinderbücher machen. Ich habe mal überlegt, das hat vielleicht mit der frühen Trennung meiner Eltern zu tun, dass ich so einen unbefangenen Zustand bewahren wollte, der vorher existiert hat. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausdrückt, aber eben so frei und verspielt.
So unvoreingenommen und so, ne? Vielleicht ein bisschen auch?
Ja, genau. Also das könnte ein Grund sein. So weit kann ich mich aber gar nicht zurückerinnern. Aber ich dachte, weil ich einfach eine sehr lebendige Fantasie habe und vielleicht auch ein bisschen naiv bin und ein bisschen bekloppt, da ist man eigentlich als Kinderbuchautor und Illustrator ganz gut aufgehoben.
Dann kommst du bei Lesungen und so bestimmt, glaube ich, auch super an.
Ja, also Lesungen, meine Erfahrung mit Lesungen für Kinder ist, dass Kinder ein sehr viel kritischeres Publikum sind als Erwachsene.
Ja?
Weil eine Lesung für Erwachsene ist, du kommst hin und alle erwarten den Autor und der setzt sich hin und da kann er eigentlich lesen, was er will. Alle sind begeistert, dass ein toller Autor sitzt und wollen dein Autogramm haben und so. Und wenn du Kinder vorliest und du wickelst die nicht um den Finger, das werden die sich dich sofort spüren lassen. Dann werden sie unruhig und fangen an, irgendwas anderes zu machen. Ich glaube, was für Kinder auch wichtig ist, ist ein authentischer Auftritt. Also das ist die besondere Schwierigkeit bei Lesungen für Kinder. Auf der anderen Seite kannst du sie aber natürlich auch in ganz anderer Weise gewinnen als Erwachsene. Also wenn du das gut machst, dann schenken die dir auch sofort ihr Herz und dann hast du gewonnen.
Ja, stimmt. Du kriegst ein viel ehrlicheres Feedback und auch viel schneller. Also du siehst den, wie du schon sagst, viel schneller an, okay, gefällt denen das nicht? Und
also das ist jetzt vielleicht eine etwas pauschalisierte Aussage, aber es geht in die Richtung, ja.
Also so, ich arbeite auch an der Grundschule und den Eindruck habe ich auch oft, dass das dann irgendwie, wie du schon sagst, wenn es denen nicht gefällt, dann gucken die vielleicht schneller weg als der Erwachsene oder sind mit anderen Dingen beschäftigt.
Ja, also, aber genau. Also ich meine, als Autor hat man aber auch so eine Lesung an Grundschulen, ich gehe nur an Grundschulen oder Vorschulen, ist sehr anstrengend. Also diese Stunde, die ich dann da meistens bin oder zweimal eine Stunde oder dreimal, die kostet richtig Kraft. Also ich bewundere Lehrerinnen und Lehrer sehr für das, was sie an Grundschulen leisten in dieser Hinsicht. Ich habe einen kleinen Vorteil, nämlich, dass die mich nicht kennen, dass ich meine Ritter-Rost-Puppen meistens dabei habe, dass ich irgendwas Spannendes erzähle und dass ich das nur eine Stunde machen muss. Wenn die mich jeden Tag da erleben würden, dann würden sie sich vermutlich auch irgendwann mit anderen Dingen beschäftigen.
Ja, und es ist eine sehr abwechslungsreiche Lesung, ne? Also du hast deine Figuren dabei, du liest, vielleicht machst du noch Musik. Das ist ja auch wirklich
also
vielseitig.
Ich stehe auf dem Standpunkt, also für mich persönlich, ich glaube, Lesungen sind eine Bühnenperformance und da muss man eben auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Es reicht nicht, sich hinzusetzen und zu lesen, sondern man muss ein klein wenig performen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also als Autor kommt vielleicht von authentisch, ne, ist ein Witz, blöd, aber man muss trotzdem auch authentisch sein. Man darf nicht irgendwas vorspielen, was man nicht ist, aber wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich glaube, ich habe die Frage schon wieder vergessen.
Ja, ich glaube, du hast sie beantwortet. Wir können auch nochmal das Thema, Thema switchen, weil ich eine Sache auch beim Recherchieren gefunden habe, die ich irgendwie super schön fand, weil das ist ja sogar auch nochmal ein extra Abschnitt, und zwar Paul Flora, den du kennengelernt hast, und du hast gesagt, dass der dich wahnsinnig toll gefördert hat und vor allem was gemacht hat, und zwar irgendwie was somit das Wichtigste, was man irgendwie machen kann beim Großwerden, der hat dir Bestätigung gegeben.
Ja, das kann man gar nicht überschätzen. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich 20 oder 21 war, da habe ich in einem Anfall von Wagemut dem einfach mal geschrieben, weil ich liebte den. Der war lange der Hauskarikaturist der Wochenzeitschrift Zeit und wir hatten einige Bücher von dem, von freien Arbeiten als Zeichner. Der kam sehr von Saul Steinberg und ich habe das damals geliebt. Und dann habe ich ihn irgendwann angeschrieben, habe gesagt, Herr Flora, Sie sind mein großes Vorbild. Und dann hat er mir geschrieben, ja, kommen Sie doch einfach mal vorbei.
So nett.
Ja, und dann bin ich nach Innsbruck gefahren, damals gezittert vor Ehrfurcht und Aufregung und habe den besucht und er zeigte mir alles, konnte gar nicht verstehen, dass ich so aufgeregt war, und irgendwann saß ich dann noch in der Küche bei seiner Frau, die kochte da einen Kaffee, und da hat sie gesagt, ja, brauchen Sie sich nicht so anzustellen, der ist ganz normal. Ja, und das war ganz toll, weil der hat dann gesagt, ja, mach da mal weiter und lern noch ein bisschen was und dann können wir mal gucken, ob wir das irgendwie einreichen. Und dann hat er angefangen, mir Bilder abzukaufen, was irre war, ne? Ich hatte keine Ausstellung gemacht und nichts. Und dann kauft mir jemand wie Paul Flora Bilder ab. Und dann hat er Ausstellungen mit mir zusammen gemacht, hat mich vermittelt an Galerien, Zeitschriften und so. Das war unglaublich. Und der wollte mir einfach helfen. Und ich habe dann später auch festgestellt, der hatte mehrere solche Menschen. Der hat da nie ein Wort drüber verloren, der hat das einfach gemacht. Das war irre.
Wirklich, also erstmal super cool, dass du einfach vorbeikommen darfst. Das ist ja super entspannt. Das ist ja wahnsinnig nett. Und dann einfach, also mit der Bestätigung ist halt so toll, ne? Weil ich hatte auch mal Shari Reeves hier im Podcast zu Gast, die sich auch genau daran erinnern konnte, wie eine Lehrerin zu ihr gesagt hat, dass aus ihr was werden würde. Und das hat die auch so abgespeichert. Also was Bestätigung, wenn Leute nett zu einem sind und helfen und was das mit einem machen kann, ist einfach toll, ne?
Ja, also der Punkt ist ja, wenn du, ich nenne es immer künstlerisch denkst, dann hast du ja nicht den Masterplan von vornherein in der Tasche, sondern du hast eine Ahnung, wo, dass da irgendwas ist, wo die Reise hingehen könnte. Du kannst das nicht formulieren und du findest auch nirgends jemanden oder nur sehr schwer, der irgendwie so eine Ahnung teilen kann, weil das irgendwas ist, was noch nicht gesagt wurde und gedacht wurde oder ausgedrückt wurde und zu finden. Und du hast das Gefühl, da soll es hingehen. Genauer kann ich es nicht sagen. Und wenn da jemand ist, der dich darin genau bestätigt, das ist eine Menge wert, weil eine Bestätigung für einen anderen Lebensweg findest du überall, nur dafür eben nicht.
Und versuchst du das selber auch umzusetzen, wenn du Leute siehst, die kreativ total toll unterwegs sind und schöne Sachen machen, dass du denen dann auch Bestätigung gibst?
Na klar, ja, ja.
Das hast du verinnerlicht?
Ja, also es gibt so einen schönen Spruch, wenn du selber, ich glaube, der ist vom Dalai Lama, wenn du selber mutlos bist, ermutige jemand anderen. Wunderbar.
Das ist ehrlich ein schönes, ja, schönes Mantra. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage, ehe wir zum Quiz kommen, wenn du magst. Und zwar, Ritter Ross gehört zu mir wie die Schraube zur Mutter und aufhören werde ich damit sicher nie. Nervt er dich nie, der Ritter Ross? Auch in den 30 Jahren nicht? Du hast ja Jubiläum.
Na, als Charakter schon, aber das ist ja das Schöne. Ich finde den total doof.
Kannst du auch das rauslassen dann, ne?
Nein, natürlich, also der nervt mich nicht. Das ist halt meine verrückte Welt und die Welt ist keine Ritterwelt, das hat mit Rittertum wenig zu tun, sondern es ist im Grunde ein Abklatsch von unserer heutigen Welt, da gibt's Zauberspiegel, Internet und was weiß ich alles und da kann ich alle meine Geschichten drin erzählen und das will ich auch bitte bis zu meinem Lebensende noch weitermachen dürfen.
Ich habe doch noch eine Frage. Ja. Wenn du hast so viele Figuren geschaffen, wenn du mit einer Figur einen Tag verbringen dürftest,
ja,
im echten Leben, welche wäre das?
Puckfrappö.
Okay.
Die finde ich toll.
Ja,
ich bin total verknallt.
Und du kannst sie sogar noch selber formen. Das ist echt praktisch.
Super. Ja.
Dann würden wir jetzt, wenn du kommst, zum Quiz kommen. Wir haben hier 4 Fragen. Mhm. Ich denke mal, dass es wieder so aufgebaut ist, dass wir die einfach zusammen beantworten. Mhm. Beim Quiz ist es so, ich bin wirklich immer super schlecht. Das ist eigentlich schon Running Gag. Das klappt irgendwie nie. Ich weiß nicht warum, aber mit dir an meiner Seite wird es ja vielleicht besser.
Na gut.
Heute gibt es ein Quiz zu Ritter und Rost. Wie sollte es auch anders sein? Los geht's mit dem Thema Ritter. Frage 1. Was bedeutet es, wenn ein Ritter spießgestellt wird? A. Seine aktive Ritterzeit ist um und er zieht sich auf eine Burg mit seiner Familie zurück. B. Er erhält als Knappe offiziell einen Spieß oder eine Lanze, was ihm den Stand eines Ritters erhob. Er muss seine letzte Bewährungsprobe vor dem Rittersein bestehen, eine Art Spießrutenlauf. Mhm.
Also A, wenn er nach Hause kommt zu seiner Familie, ist das ja auch so eine Art Spießrutenlauf, ne? Mhm. Papa ante portas sozusagen. Also ich bin für C, ich habe aber keine Ahnung.
Du bist für C?
Mhm.
Also er muss seine letzte Bewährungsprobe vor dem Rittersein bestehen, eine Art Spießrutenlauf.
Ich habe keine Ahnung, ja, wie gesagt.
Aber wir nehmen mal C. Ich finde, B klingt zwar auch nicht schlecht, aber er hat
klingt auch toll.
Offiziell ein. Klingt alles toll, ne?
Ja, aber wenn wir jetzt zu dritt werden können.
Was? Ah, es ist B.
B!
Das war ein alter Begriff für die Ernennung eines Knappen zum Ritter. Er bezieht sich darauf, dass der Knappe offiziell einen Spieß oder eine Lanze erhalten hat, was ihn den Stand eines Ritters erhob. Heute nutzen wir spießig eher abwertend für engständiges Verhalten, ein interessanter Wandel der Bedeutung.
Mhm. Also dann wird der Knappe zum Spießbürger sozusagen.
Quasi. Ich finde Sprachwandel ist eh immer, es ist lustig, ne, dass das spießig ja heute blöd ist. Also es ist ja bei anderen Begriffen genauso, wie die sich manchmal wandeln, wo man sich auch denkt, wie konnte das passieren?
Also zum Beispiel habe ich gelesen, der Begriff geil hieß im Mittelhochdeutschen oder was weiß ich wo mal einfach stark. Und was ist es heute? Naja, ist egal. Nächste Frage.
Frage 2. Konnte ein Ritter in seiner Ritterrüstung, die damals zwischen 20 und 30 Kilo wog, allein auf sein Pferd steigen? A. Nein, das war aufgrund der unbeweglichen Teile nur mit Hilfe seines Knaben möglich. B. Ja doch, das Absteigen war mit dem schweren Metall nur mit einem Unterstand Schemel möglich. C. Ein Ritter konnte sich in der Rüstung relativ frei bewegen und ohne Hilfe auf sein Pferd steigen. Also ich habe im Kopf, dass es schon schwierig ist, damit zu agieren, weil man, ich glaube, wann war das dritte oder vierte Klasse oder so, waren wir auch auf einer Burg und so und haben uns das alles angeguckt, aber da ging es nie darum, ob der auf sein Pferd steigen kann oder nicht. Aber ich finde, dass das nur mit Hilfe, also man muss sich ja schon so hochheben, mit 20, geht doch eigentlich schon noch, oder? Meinst du nicht?
Also ich muss da an so Bilder denken, die ich gesehen habe und da ist tatsächlich etwas vorhanden, was ich als Unterstand bezeichnen würde. Also mein Favorit wäre B.
Also ohne würde ja gut passen, wissen. Weil dann wird er ja, glaube ich, alleine hochkommen, nur nicht alleine runter, ne? Ja, doch, das Absteigen war mit schwerem Metall nur mit einem Unterstand.
Aber möglich. Ich habe keine Ahnung. Also ja. Nur, dass ich Ritter, diese Ritterbücher, die ich mache, haben mit der Ritterwelt ja gar nichts zu tun.
Ja. Ne? Ja. Aber ich finde B gut, weil ich glaube, das wird heißen, er wird alleine hochkommen, aber nicht alleine runter. Mhm. C. Ich komme hier wieder, ich mache schon wieder einen super Job, ist immer das Gleiche. Eine vollständige Plattenrüstung wog etwa 20 bis 30 Kilogramm, ähnlich wie die Ausrüstung heutiger Soldaten. Anders als oft dargestellt, war sie so gut konstruiert, dass ein Ritter sich darin recht frei bewegen konnte. Und ja, er konnte damit sogar ohne Hilfe auf sein Pferd steigen.
Was gibt's bei dem Quiz eigentlich zu gewinnen?
Ruhm und Ehre, aber bis jetzt spielen wir so, als ob wir nicht mal das kriegen. Frage 3. Thema Rost jetzt. Ich glaube, in Rost sind wir sehr gut.
Aha.
Stimmt es, dass rostiges Eisen den Körper vergiften kann, wenn man sich daran schneidet? Ja, durch den langen Zersetzungsprozess wird das Eisen giftig. Nein, das ist genauso richtig wie die Binsenweisheit, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit ist. Nicht der Rost ist gefährlich, sondern Bakterien, die sich auf verrosteten Oberflächen ansiedeln können.
Das ist ziemlich klar C.
Das klingt für mich auch gut. Sollen wir also, mal reinschauen?
Mal gucken.
Ich jetzt auch.
Aber wenn wir immer das Gleiche sagen, dann wird das auch nichts mit gewinnen und verlieren.
Ja, stimmt. Wir können, und dann fragen wir noch Lukas und dann können wir ABC nehmen und einer hat recht. Dann haben wir jede Frage richtig.
Ja, und den Preis teilen wir uns dann. Ja.
Schneiden wir das und dritteln wir den Ruhm. Antwort C ist richtig. Nicht der Rost selbst ist gefährlich, sondern Bakterien, die sich auf verrosteten Oberflächen ansiedeln können. Besonders der Tetanuserreger. Es berüchtigt dafür, in schmutzigen Wunden zu gedeihen. Deswegen die Wunde gut reinigen und der Tetanusschutz sollte sowieso immer aktuell sein. Guck mal, hier mit einem kleinen Tipp nur am Rande.
Wir haben was geschafft, also eine Antwort, richtig.
So, und jetzt haben wir noch eine Frage, vielleicht machen wir noch die 50% voll. Mhm. Warum muss eine durchgerostete Auspuffanlage unverzüglich repariert werden? Wegen der Optik, wegen der Lärmbelästigung, weil der Motor sonst zu heiß wird? Mit Autos, da bin ich raus. Also wegen der Optik, das wäre Quatsch. Das können wir uns mal aufteilen.
Ja, B oder C. Also
möchtest du die Lärmbelästigung oder möchtest du, weil der Motor zu heiß wird?
Ich glaube.
Oder möchtest du doch Optik?
Also ich. Nee, Optik finde ich doof. Also ich bin für B.
Gut, du nimmst Lärmbelästigung, ich nehme, weil der Motor sonst zu heiß wird.
Mhm. Und jetzt wird's richtig spannend.
Ja, jetzt wird's spannend. Gucken, wer gewinnt quasi. Und es ist B.
Ah, das tut mir so leid.
Nee, es passt echt gut ins Bild. Das ist schon gut, dass ich verloren habe. Wegen der Lärmbelästigung. Ist die Aufpuffanlage durchgerostet, dann ist sie weitaus lauter als normal und stellt eine Lärmbelästigung dar.
Na dann.
Das ist wirklich ein super Abschluss, weil ich aber auch schon immer sage, wie so ein Mantra, dass ich schlecht abschneide, schneide ich dann auch automatisch schlechter ab. Mhm. Aber es ist ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Mhm.
Es war ein tolles Gespräch und weiterhin viel Spaß und Erfolg mit deinen Sachen, die du machst.
Heißen Dank.
Ciao, ciao.
Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.